Lasst uns unseren Gott weiter anschauen in diesen Schöpfungstagen. Die Tage sind an sich für mich immer die langweiligsten Tage gewesen, die wir hier betrachten. Nun zumindest der zweite Tag und die erste Hälfte des dritten Tages. Aber bei näherem Studieren fand ich doch so viele interessante Sachen dabei, dass ich hoffe, euch auch ein Stück weit einen Gott vorstellen zu können, der euch nicht unbekannt ist, aber der dann vielleicht doch an der einen und anderen Seite wieder eine Besonderheit bekommen wird. Stellen wir uns einmal vor, ihr würdet Gott begegnen. Ihr würdet wirklich von Angesicht zu Angesicht mit ihm stehen und Gott würde euch einen Bund vorschlagen. Er würde euch vorschlagen, einen Vertrag mit euch zu schließen und der würde so aussehen. Er sagt, ich gebe dir erfülltes Leben, wie du es dir wünschst. Du bekommst Wohlstand, du bekommst eine erfüllte Ehebeziehung, Freunde, wie sie für dich wünschenswert sind. Du wirst immer Gesundheit bekommen und du wirst lange glücklich leben können. Du wirst nie Krieg erleben und du wirst keine Depressionen oder sonstige emotionale Schwierigkeiten erleben. Du bekommst all diese Dinge von mir, wenn du die 10 Gebote immer halten wirst, vollständig, ohne Ausnahme. Oder er macht mit dir einen anderen Vertrag und er sagt, einen alternativen Bund, den ich mit dir machen kann, ist folgendes. Du bekommst keine Pflichten auferlegt. Es gibt für dich keine Gebote, die du erfüllen musst. Ich meinerseits als Gott werde dir kein erfülltes Leben nach deinen Wünschen garantieren. Ich garantiere dir keine Gesundheit, weder emotional noch körperlich. Ich garantiere dir keinen Wohlstand. Es kann sein, dass du in Kriege kommst. Es kann sein, dass du viel verlieren wirst in deinem Leben. Es kann sein, dass deine Ehe ganz schief laufen wird. Ich garantiere dir keine gute Partnerschaft. Vielleicht wirst du in deinem Leben alleine bleiben und du wirst keine Freunde haben. Das Einzige, was du bekommst, bin ich alleine als Gott mit meinem ganzen Sein und Wesen. Würde euch Gott alleine genügen? Oder würdet ihr sagen, Gott allein, nein, ich möchte Gott und das und das und das noch haben. Solche Denkbeispiele können uns sehr gut helfen, zu überlegen, worum geht es bei uns im Leben wirklich? Reicht Gott alleine dir? Lass uns mal die Parallele sehr viel Menschen nachher nehmen und sagen, stell dir vor, du heiratest. Einige von uns können sich das gut vorstellen, sie haben es hinter sich, die anderen, die haben es vielleicht noch vor sich. Du heiratest eine Person, soweit sind wir uns, glaube ich, einig. Ich behaupte aber, dass die allerwenigsten nur die Person heiraten. Die allermeisten heiraten, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, sie heiraten ein Wunschleben mit dazu, eine Hoffnung, die sie in diese Person hineinlegen. Sie möchten nicht nur die Person allein, sondern sie möchten mit dieser Person ein erfülltes Eheleben und kein problembehaftetes Leben. Sonst würden sie die Person nicht heiraten. Wahrscheinlich. Den allermeisten, die heiraten, geht es nicht um die Person in erster Linie, sondern um die Hoffnung, die sie in diese Person hineinsetzen und diese mit dieser Person verbinden, wo sie denken, diese eine Person, die kann mir tatsächlich dieses Leben geben, das ich mir mit einem Ehepartner wünsche. Natürlich geht es wenn wir heiraten, auch um die Person. Wir wollen nicht, hoffentlich niemand, nur das Geld dieser Person oder irgendeine andere gute Eigenschaft dieser Person in deren Licht leben und den Rest von der Person wollen wir nicht. Natürlich geht es uns auch um die Person, aber eben nur Person allein, das ist uns manchmal wenig. Wenn wir unseren Glaubensleben aber auf das Wesentliche reduzieren, dann bleibt am Ende nur Gott alleine. Und dann ist die große Frage, reicht dir Gott alleine? oder nicht. Und ein Stück weit möchte ich heute einmal davon reden, wie Gott in der Schöpfung hineingelegt hat, dass er trennt, ganz seinem Wesen gemäß. Er scheidet das eine vom anderen. Und das tut er auch in unserem Leben hinein, nicht nur in der Schöpfung damals, sondern auch in der Neuschöpfung eines gläubigen Menschen, also in der Wiedergeburt, in dem neuen Leben, das er geschaffen hat, fängt er an zu trennen, bis er das Ein und Alles für den Menschen ist. Das ist sein großes Ziel mit uns, dass wir uns auf ihn allein ausrichten und unser ganzes Leben er alleine ist mit seinem Wesen. Nun, sein Wesen ist gut, deswegen bekommen wir Gutes, wenn wir Gott bekommen. Und vieles andere mit dazu, aber eben nicht unser Wunschleben. Das gibt's nicht. Ich habe die Predigt in drei Punkte geteilt. Das eine ist, dass Gott oder Elohim scheidet zum Guten für das Leben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Elohim ist besonders dieser Name, den die Hebräer benutzen, wenn sie den universellen, allumfassenden Schöpfergott meinen, der der Herrscher über die gesamte Erde ist, während Jahwe in besonderer Weise der persönliche Gott Israels ist, also dort das Schwergewicht liegt. Und deswegen spricht 1. Mose 1 immer ausschließlich nur von Elohim. Deswegen benutze ich diesen Namen auch immer wieder gerne, aber natürlich ist die Übersetzung, die deutsche Übersetzung Gott auch korrekt, auch wenn sie nicht so genau diesen Namen Gottes wiedergibt. Also Elohim scheidet zum Guten für das Leben. Und der zweite Punkt wird sein, Elohim scheidet zum Guten für dein Leben. Lass uns einmal diese Stellen anschauen und den zweiten und dritten Tag der Schöpfung lesen. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 6 bis 13. Und ich möchte bitten, dass diejenigen, die gesundheitlich gut dazu in der Lage sind, sich erheben und dass wir gemeinsam diesen Text stehend singen. Das hilft uns ein wenig, frischer zu werden. Und die, die es schwer haben, die dürfen sehr gerne ohne Schwierigkeiten sitzen bleiben. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde die eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und das geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater im Himmel, Elohim, der du geschaffen hast, der du das Universum unter deiner Kontrolle und Herrschaft hältst, dich wollen wir anbeten. Du hast die Welt geschaffen, mit 10 Worten hast du sie ins Leben gerufen. Du hast getrennt, was nicht zum Leben für den Menschen dient und hast dennoch den Menschen in eine wunderbare Umgebung hineingesetzt, wo er selbst die Dinge, die du getrennt hast von den wirklich guten, lebensbringenden Dingen, immer noch braucht. Alles, was du geschaffen hast, brauchen wir und alles an dir ist gut für uns. Und ich möchte bekennen, dass du alleine genug bist für uns, auch wenn wir es in unserem irdischen, ja, sündigen Leib oft so nicht sehen und empfinden. Gib uns offene Augen zu erkennen, dass all die Dinge, die du trennst, die du wegnimmst, gut sind für uns. Amen. Nimm Platz. Nun, vielleicht habt ihr die Schöpfungsgeschichte noch nicht so aus dem Blickwinkel des Trennens und des Scheidens betrachtet. Ich tatsächlich auch nicht. Letztes Mal habe ich euch einem Dia gesagt, dass es ein Muster gibt, nachdem die Schöpfung geschaffen wird. Also jeder Tag läuft nach einem gewissen Muster ab, wobei die Tage an verschiedenen Stellen immer wieder ein bisschen abweichen und dort dann eben auch besondere Betonungen zu sehen sind. Mir ist bis zu dieser Woche, vergangenen Woche oder davor die Woche, nicht aufgefallen, dass jeder Tag ein Element des Trennens oder Scheidens hat. Tatsächlich. Und heute haben wir einen Teil, die Tage 2 und 3, wo das in besonderer Weise vorkommt. Gott schied am Anfang, am ersten Tag, als er Himmel und Erde geschaffen hatte und die Dunkelheit die Erdkugel umspannte und beherrschte, da hat er Licht geschaffen, Licht in die Welt gebracht und Licht von der Finsternis getrennt. Am Tag 2 trennt er die Wasser. Die Erde war voll von Wasser. Es war nichts Trockenes. Die Finsternis war beseitigt. Es war wieder Licht da. Jetzt trennt Gott die Wassermassen und er schiebt den einen Teil der Wasser nach oben und lässt den anderen Teil der Wasser auf der Erde. Dann am dritten Tag trennt er die unteren Wassermassen, sammelt sie an einen Ort und trennt sie von dem Trockenen, damit das Trockene zu sehen ist. Dann schafft er die Pflanzen, jedes nach seiner Art. Und dort bringt er ein trennendes Element zwischen den Arten hinein. Und das setzt sich sofort auch bei den Vögeln, Fischen und Tieren. Und an Tag 4, wo die Sterne, Sonne geschaffen werden, da sind sie dazu da, um zu scheiden, zu unterscheiden von Tag und Nacht, um Zeiten und Jahre zu unterscheiden, um zu trennen und klare Grenzen zu setzen. Das ist sehr interessant. Und deswegen möchte ich heute einmal ein Stück weit vermehrt genau darauf Acht geben. Lass uns zuerst einmal den zweiten Tag anschauen und nochmal in unsere Bibel hineinschauen. Nun, wie beginnt Gott einen jeden Schöpfungstag? Indem er spricht. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Nun, das Erste, was Gott geschaffen hat, wobei ich letztes Mal erklärt habe, dass es wahrscheinlich keine Neuschöpfung von Licht ist, also nicht, dass er dort Photonen geschaffen hat, auch wenn ich das nicht ausschließen kann, möglich ist es, sondern viel eher spricht der Text dafür, dass er als Licht in die Welt gekommen ist. Das Erste, was in die Welt kommt, ist Licht. Und er sagt nicht, er sagt ja nur, es werde Licht. Und jetzt sagt er, es werde eine Ausdehnung. Und der Zweck dieser Ausdehnung ist zu scheiden. Er schafft also eine Ausdehnung. Er sagt, es werde. Und dann macht Gott die Ausdehnung. Vers 7. Ja, das ist dann das schöpferische Wort. Das eine ist dann der Befehl, es werde. Und dann gibt es ein schöpferisches Wort, was eben beim Licht fehlt. Und er sagt, Gott macht diese Ausdehnung. Diese Ausdehnung wird je nach Übersetzung auch manchmal mit Feste oder mit Wölbung, Festung genannt. Also worum es dort geht, ist ein Zwischenraum. Es dehnt sich zwischen dem Wasser irgendetwas aus. Gott hat es gemacht. Und er sagt, diese Festung, diese Ausdehnung, wie Schlachter übersetzt, soll den Zweck haben, dass sie die Wassermassen trennt. Er schafft also etwas gezielt dafür, damit etwas getrennt wird. Und so macht er das. Und es geschah so. Und immer wieder sehen wir an jedem Tag, wenn Gott befiehlt, dass etwas getan wird, es geschieht. Und Gott benennt hier die Ausdehnung. Er hat vorher schon Licht und Finsternis benannt in Tag und Nacht. Er sagte, die Beherrschung des Lichtes ist Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Hier nennt er wieder am zweiten Tag und er sagt, das, was ich jetzt geschaffen habe, diese Ausdehnung, die benennt er Himmel. Shemayim ist es dann im Hebräischen. Und Gott hat nicht das deutsche Wort gebraucht, sondern wir können davon ausgehen, dass er vermutlich tatsächlich Hebräisch oder eine hebräisch-ähnliche Sprache gesprochen hat, wenn wir das hier jetzt sehr wörtlich nehmen wollen. Aber das ist Nebensache. Nun, er sagt, das ist der Himmel. Wenn wir jetzt nach Vers 1 schauen, dann fällt uns aber auf, Gott hat den Himmel doch schon gemacht. Vers 1 sagt doch schon, Gott schuf Himmel und Erde. Welchen Himmel hat er damals geschaffen? Welchen Himmel schafft er jetzt? So wie wir Deutsche sowohl den Himmel, in dem Gott lebt, als Himmel bezeichnen, als auch den Wolkenhimmel als Himmel bezeichnen, also die Vögel und die Flugzeuge fliegen im Himmel, und darüber hinaus das All, wo die Sterne sind, können wir durchaus auch unproblematisch als Himmel bezeichnen. So haben auch die Hebräer für all diese Bereiche nur einen einzigen Ausdruck, dieses Shemayim, den Himmel. Nun, es spricht vieles dafür, dass der erste Himmel, den Gott geschaffen hat, in Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, seine Wohnstätte war. Wenn wir einmal die Bibel sehr genau untersuchen, in welchen Zusammenhängen Himmel und Erde genannt werden und wie sie genannt werden, fällt folgende Regelmäßigkeit auf. Wenn Himmel, Erde und Meer oder Wasser in einem Kontext zusammen benannt werden, wie wir es hier in dem zweiten und dritten Schöpfungstag haben. Ja, Gott schafft den Himmel, Luft, dann schafft er das Meer, das kommt in Tag 3, und das Land. Wenn wir also diese Dreiteilung in Himmel, Wasser, beziehungsweise Meer und Land, Erde haben, ist immer der kosmische, irdische Himmel gemeint. Niemals der Himmel als Wohnstätte Gottes. Das ist immer in der Bibel so. Es gibt immer wieder Psalmen, die das tatsächlich poetisch ausdrücken, und immer wieder gibt es diese Dreiteilung. Jetzt haben wir mal ein kleines Problem. Wenn wir aber eine Zweiteilung haben, also nur Himmel und Erde, dann wird sehr oft mit Himmel die Wohnstätte Gottes gemeint, im Gegensatz zur Erde, also dem Universum, in dem wir leben. Da geht es dann um die Unterscheidung zwischen Gott im Himmel in seiner Wohnstätte und das Universum, in dem die Menschen leben, aber nicht immer. Umgekehrt, immer dann, wenn Gott den Himmel als Wohnstätte im Gegensatz zur Erde, dem Universum, nimmt, gibt es immer nur die Zweiteilung. Wenn wir jetzt sagen, der Schöpfungsbericht beginnt mit, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und er endet mit, in Kapitel 2, 1, so wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Wir haben also am Anfang und am Ende eine Zweiteilung umrahmt und innen drin die Schöpfung. Und hier ist die Dreiteilung, wo eindeutig der Luft- bzw. der kosmische, interstellare, also zwischen Sternen, Himmel, das All gemeint ist. So liegt es sehr nahe zu sagen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das heißt, am Anfang hat er seine Wohnstätte geschaffen, wo auch die Engel wohnen, und hat auch die Engel geschaffen, hat dieses ganze himmlische Reich geschaffen und die Erde, das Universum, den Raum, wo die Erde ist. Aber während gleich am ersten Tag, am Anfang, wann auch immer das, wie weit der Anfang war, wissen wir nicht, während Himmel, wo Gott mit den Engeln wohnt, fertig war, war die Erde noch nicht fertig. Deswegen aber die Erde, die war noch wüst und leer. Es war Finsternis über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und dann kam gleich, Gott sprach das Wort, es werde Licht, das Angesicht Gottes kommt in die Welt. Zusammengefasst, der Himmel, um den es hier geht, ist der kosmische Himmel, unser Lufthimmel. Und der Himmel in Vers 1 ist Gottes Wohnstätte. Die hat er schon gemacht und jetzt macht er eine Ausdehnung und setzt dort einen Himmel rein. Nennt diese Ausdehnung Himmel und das ist eben unser Lufthimmel. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ist damit nur die Luft gemeint oder auch der Sternenhimmel? Und wo ist denn dieses obere Wasser? Sind das die Wolken? Ist damit also nur der Lufthimmel zwischen Erde und Wolken gemeint? Oder ist es die Ozonschicht, was ja eigentlich kein Wasser ist? Das sind zwar Sauerstoffmoleküle, wie es die auch im Wasser gibt, aber kein richtiges Wasser. Oder nicht? So, nun können wir wie immer zwei verschiedene Wege eingehen. Intuitiv machen wir das Menschen so, indem wir sagen, wir überlegen, wie könnte es sein, was kenne ich? Kenne ich vielleicht irgendwelche Bibelstellen, die etwas dazu sagen? Wo weiß ich von meinem Wissen her aus der Naturwissenschaft, wo das Wasser oben ist? Und da versuchen wir, Ideen zu bringen und das irgendwie zurechtzustellen. Das funktioniert manchmal und oft nicht so gut. Wir könnten auch einfach versuchen, uns von all unserem Wissen, das wir haben, zu lösen und einfach nur in den Text schauen und uns fragen, ob es nicht nur vom Text her Hinweise darauf gibt, was dieser Himmel ist. Wenn wir in Tag 4 hineinschauen, Vers 14, da sagt Gott, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Und er setzt dort Sonne, Mond und Sterne rein. An der Himmelsausdehnung, viele englische Übersetzungen sagen in die Himmelsausdehnung. Und im Hebräischen soll es, so sagen Hebräischkenner, tatsächlich so sein, dass diese Präposition, die dort steht, die kann man frei übersetzen. Die wird auch im Hebräischen frei benutzt, an den Himmel oder in den Himmel. Das kann beides bedeuten. Deswegen gibt es eben unterschiedliche Übersetzungen. Das heißt, Gott hat in diese Himmelsausdehnung Sterne gesetzt. Das spricht dafür, dass diese Himmelsausdehnung, also dieser Himmel, den Gott geschaffen hat, nicht nur den Lufthimmel einschließt, sondern auch den Sternenhimmel, also das Weltall. Er hat diesen riesengroßen Raum geschaffen. In Vers 20, das ist Tag 5, da schafft Gott Vögel und er sagt von den Vögeln, sie sollen dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Wörtlich, und so schreibt es auch die alte Elberfelder von 1905, steht dort angesichts der Himmelsausdehnung. Also die Vögel fliegen ganz wörtlich im Angesicht des Himmels oder der Himmelsausdehnung. Wenn man das jetzt bildlich darstellen möchte, würde man sagen, der Himmel, das ist der Sternenhimmel, die Atmosphäre, also nicht in der Atmosphäre, sondern die Schicht, wo die Ozonschicht ist, ich glaube Stratosphäre heißt das, und darüber hinweg. Und der Lufthimmel, das ist eben das Angesicht des Himmels, vor dem die Vögel fliegen. Also sie fliegen, einige Übersetzungen sagen das auch im Deutschen so, unter dem Himmel. Sie fliegen also unter dem Himmel. Wir können aus diesen Schöpfungsberichten, Kapitel 1, ziemlich eindeutig nehmen, diese Ausdehnung, die Gott geschaffen hat, ist das gesamte Universum, die gesamte Luftmasse, die wir oberhalb der Erde haben. Das ist der Himmel. Und im hebräischen Denken ist ganz niedrig unter dem Himmel, da wo die Vögel fliegen, nur ein paar Meter, weiß ich, vielleicht mal ein paar hundert Meter, je nachdem, in welcher Höhe sie so Vögel fliegen, das ist das Angesicht des Himmels. Nur das Gesicht, weil der Himmel unendlich viel weiter geht. Dann fragen wir uns natürlich, was sind das dann für Wassermassen, die hinter dem Universum sind? Dann müssten wir ja sagen, das Wasser, das unten war, okay, das können wir zuordnen. Das hat er später in Meer und Land getrennt. Aber das Wasser, das jetzt oben war, wo ist das? Und hier steht eben im Deutschen auch über der Ausdehnung. Er scheidet das Wasser unterhalb von dem Wasser über der Ausdehnung. Und auch da, dieses in, über, bei, zu, das sind Präpositionen, so nennt man das vom Grammatischen her. Und auch da ist es wieder so die Frage, muss man unbedingt über übersetzen oder kann man auch, wie das in einigen Übersetzungen ist, in die Ausdehnung. Also drüber, aber auch in der Ausdehnung. Wir haben diese Gleichsetzung auch im Deutschen manchmal. Stellt euch vor, es geht um ein U-Boot. Wir können sagen, das U-Boot schwimmt unter Wasser. Niemand von uns geht aber davon aus, dass das U-Boot in der Erde unter dem Meer wühlt. Es schwimmt im Wasser. Und trotzdem sagen wir, es schwimmt unter Wasser, weil wir sagen, unter der Wasseroberfläche. Und so, das habe ich in dem Buch Fragen an den Anfang gelesen, so schreiben die Autoren, ist das im Hebräischen auch diese Benutzung dieser Worte. Wenn sie sagen, über der Ausdehnung, meint das nicht, dass es jetzt absolut alles nur dahinter ist. Es kann also auch die Wassermassen sein, die in dieser Ausdehnung sind, in diesem interstellaren Raum. Und in der Tat, zwischen den Sternen und auch in unserer Luft gibt es riesige Wassermassen, gewaltige Wassermassen. Es ist also sehr plausibel zu sagen, Gott hat einen großen Teil des Wassers nach oben genommen, hat ihn in die oberen Schichten des Universums, also des Himmels, hineingesetzt und hat gesagt, das ist der Himmel. Und dann gibt es Wasser unten und das Wasser oben. Und dazwischen ist eben der Luftraum, das Angesicht, wo die Vögel fliegen, wo die Luft ist, die wir atmen. Das ist hier. So viel zu den Schwierigkeiten, die wir hier oder dort vielleicht mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen machen können. Aber was mich hier wiederum sehr stark bestärkt hat, wenn wir die Bibel sehr genau studieren und gucken, was steht dort denn ganz genau drin, kommen wir tatsächlich zu einem Entschluss, zu einer Schlussfolgerung, die sehr plausibel ist, auch naturwissenschaftlich sehr plausibel. Und ich gebe zu, dass wir dort mit unseren Übersetzungen manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben. Es ist ein Vorteil, verschiedene Übersetzungen zu haben, auch aus anderen Sprachen die Übersetzungen zu Rate zu ziehen oder auch Menschen zu haben, die in guten Büchern davon schreiben, wie man das Hebräische dann nutzen kann. Nun, lass uns zum nächsten kommen, zum dritten Tag. Das Auffälligste an Tag 2 vom Schriftbild her, von dem Muster, wie Gott geschaffen hat, ist folgendes. Gott sagt nicht, dass es gut war. Jeden Tag sagt er, Gott sah, dass es gut war, nachdem er einen Teil der Schöpfung geschaffen hat. An Tag 2 sagt er es nicht. Und die Antwort ist folgende. Wenn wir das Gesamtbild nehmen und fragen, wann sagt Gott denn, dass etwas gut ist, im Zusammenhang mit der Schöpfung, dann hat das immer damit zu tun, wenn es für das Leben des Menschen fördernd ist, dann nennt er es gut. Wenn es aber eine Sache ist, die für das Leben des Menschen nicht förderlich ist, also lebensfeindlich ist, dann nennt Gott es nicht gut. Ich denke, das ist eine sehr enge Definition für gut, die nur auf diesen ersten Schöpfungsbericht zugeschnitten ist. Man müsste sie weiter fassen, denn wenn wir erst Kapitel 2 nehmen, da kommt ja noch dieses, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Dann haben wir noch mal eine andere Sache, der war lebensfähig alleine. Zumindest so lange, bis er starb. Dann gab es keine Menschen mehr. Aber er sollte ja ewig leben. Da geht es noch um ganz andere Inhalte und Wahrheiten. Aber wenn wir jetzt dann das Gut, was ja eigentlich auf Gott bezogen gut ist, aber in diesem Fall ist Gut mit Leben verbunden. Und hier bei der Erschaffung der Erde geht es ja darum, dass der Mensch auf der Erde lebt. Der lebt nicht im Himmel bei Gott. Dort hat er auch alles gut gemacht und dort war etwas gut, nicht weil ob es für den Menschen geeignet ist oder nicht, sondern hier ging es um die Erde. Da soll der Mensch wohnen und es soll für den Menschen, für sein Leben gut sein. Ja, also das ist eine enge Definition von gut in diesem Kontext. Das dürfen wir jetzt nicht auf alles in der Bibel genauso anwenden. Gut ist also dann etwas, wenn es für den Menschen zum Leben gereicht. Aber diese Definition ist praktisch sehr vorteilhaft. Denn wenn wir das neue Leben des Menschen anschauen, unser Leben als Christen, dann ist auch das Gut, was für ein christliches Leben gut ist, was für das ewige Leben gut ist. Und das ist schlecht, was für das ewige Leben schädlich ist. Also diese sehr praktische Definition, auch wenn sie inhaltlich nicht vollständig ist, ist aber für unser praktisches Leben als Menschen auf dieser Erde durchaus sehr hilfreich. So, Gott sagt hier also nicht, dass es gut ist, denn sowohl die Ausdehnung der Himmel ist für den Menschen nicht lebensgeeignet. Niemand von uns kann in der Luft flattern oder im All irgendwie überleben. Das funktioniert nicht. Und wir können auch nicht in den Wassermassen leben. Wir können natürlich auf einem Schiff schwimmen, aber das Wasser ist für uns Menschen nicht geeignet zum Leben. Was wir brauchen, ist Land. Und jetzt kommt der Tag 3. Der Tag 2 endet damit, wie immer, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Jetzt kommt der dritte Tag und Gott sprach. Wieder beginnt er mit dem gleichen Muster wie immer und Gott sprach. Dann kommt der Befehl, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und hier gibt es kein Schöpfungswort, so wie auch bei Licht nicht, sondern es heißt einfach, und es geschah so, also es wurde so. Das Wasser war ja schon da, es sollte sich nur sammeln an eine ganz bestimmte Stelle, damit das Trockene sichtbar wird. Und jetzt sagt Gott, und Gott sah, dass es gut war. Ihr seht, als das Land zum Vorschein kommt, wo der Mensch leben kann, als Gott alles getrennt und geschieden hatte, wie es für das Leben nötig ist, dann sagt er, dass es gut ist. Er war aber noch nicht fertig. Fragt mich jetzt nicht, warum er diesen Akt nicht gleich in Tag 2 reingebracht hat. Das hat mit einem anderen Muster der Schöpfung zu tun. Gott hat in seiner Schöpfung ein gewisses Muster drin. Und ich will jetzt nicht über all die Einzelheiten reden. Aber Gott geht jetzt weiter. Er möchte ja ab Tag 4 diese leere Erde füllen, mit Leben füllen. Leben braucht Nahrung. Braucht nicht nur Erde, sondern auch Nahrung, um Leben zu bleiben. Das fehlt noch. Also schafft Gott jetzt, nachdem er Land hat trockenlegen lassen, durch sein Wort, durch Jesus Christus, schafft er Nahrung für die Tiere und den Menschen. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Hier haben wir das scheidende Element nach seiner Art. Gott schafft Pflanzen, die nach ihrer Art geschaffen werden. Das Gleiche tut er auch mit den Tieren. Viel später führt Gott Trennung bei der Nahrung ein und sagt für Israel, ihr, euch scheide ich von den restlichen Völkern ab. Ich trenne euch ab. Und für euch gelten dann auch besondere Speisegesetze. Diese Art ja, diese Art nein. Er hat ihnen verboten, die Arten zu kreuzen. Arten sollten nicht vermischt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir heute deswegen auch keine Zwischenarten in der Evolution finden. Die Zwischenstufen, die Evolutionsbiologen immer wieder suchen in den Knochen, die fehlen. Sie sagen, hier ist ein Pferd und dort ist ein Esel, aber die Sache dazwischen ist nicht da. Wenn, dann muss man das ein bisschen zurecht biegen, aber mit Biegen sind wir auch alle ganz gut vertraut, das kriegen wir oft hin. Wir biegen oft unser Recht, um irgendwie in der Gesellschaft besser dazustehen oder mehr zu verdienen oder wie auch immer. Wir biegen viel in unserem Leben, wenn es dann am Ende passt, um es passend zu machen. Das ist auch der Grund, weshalb es innerhalb einer Art echte Evolution gibt. Wir nennen das Mikroevolution, wo sich Pflanzen und Tiere entwickeln. Von einem Wolf soll es diese kleinen Chihuahua-Hündchen gegeben haben. Ja, das ist schwer vorstellbar, aber immerhin sind alles immer noch Hunde. Das ist eine Art, viele Rassen, aber eine Art. Aber zwischen den Arten gibt es keinen Sprung der Evolution, der Mikroevolution. Innerhalb von Rassen kann es eine Entwicklung geben, innerhalb eines Genpools, den Gott in eine Art reingelegt hat, kann es eine Vervielfältigung geben, aber von einer Art in die andere überspringen, eine neue Art entstehen, hat noch nie irgendjemand weder direkt noch indirekt beobachtet oder hingekriegt. Und wenn wir zwei Arten kreuzen, wie Pferd und Esel, dann gibt es ein Maultier und ein Maultier ist nicht in der Lage, sich weiter fortzupflanzen. Und so kriegen wir nicht neue Arten her. Wir müssen hier aber eine Sache bedenken, was wir heute mit der systematischen Biologie, wie wir sie praktizieren, als Art bezeichnen, ist nicht das Gleiche, wie Gott Arten definiert hat. Er hat uns hier in der Bibel, das ist kein Biologiebuch, nicht gesagt, wo ist die Artgrenze zu Ende. Und da haben wir Menschen oft Schwierigkeiten. Was ist noch eine Art? Wo ist die Grenze Art zu Ende und wo nicht? Das müssen wir einfach mit berücksichtigen. Aber auch da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Wir haben also an jedem Tag dieses scheidende Element, eben hier auch nach seiner Art. Nun, wenn Gott von seinem Wesen her jemand ist, der sagt, ich muss Dinge trennen, die für das Leben nicht gut sind, von den Dingen, die für das Leben, das hier auf diesem Planeten vorherrschen soll, gut sind. Er sagt ja nicht, dass Wasser schlecht ist. Also nicht bedenken, dass er sagt, Wasser sei schlecht oder Luft sei schlecht oder so etwas, dass es böse wäre. Aber es ist eben nicht geeignet für das Leben des Menschen, in dem Sinne nicht gut für den Menschen. Wenn Gott von seinem Wesen her jemand ist, der trennt und es auch später im Leben immer wieder getan hat, ich habe schon ein paar Beispiele von Israel gesagt, dann können wir jetzt zum Punkt 2 kommen und uns fragen, wenn Elohim scheidet für das Gute des Lebens, dann scheidet er auch zum Guten für dein Leben. Und wie sieht das aus? Wir haben ein kleines Beispiel, wie er das mit Israel gemacht hat. Er sonderte sie ab von den Heidenvölkern. Er hat ihnen besondere Reinheitsgebote gegeben, hat dort verschiedene Aussonderungen gemacht. Sie durften noch nicht einmal ein Kleidungsstück mit zwei verschiedenen Stoffen gewebt tragen. Es musste reine Wolle, reine Leinen oder was auch immer sein. Da kommen wir heute, glaube ich, mit unseren Kleidungsstücken fast nie hin. Nur sehr selten. Gott hat sehr viel trennende Gebote den Israeliten gegeben. Das nennen wir manchmal mit dem Begriff Heiligkeit. Ja, Gott sondert ab für bestimmte Zwecke. Und Heiligkeit hat noch einen etwas anderen Schlag. Aber ganz grundsätzlich, Gott sondert ab für Israel, für dieses besondere Volk, das er erwählt hat, damit sie lange leben in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Sie sollten die 10 Gebote halten, sie würden Wohlstand bekommen, sie würden Gesundheit bekommen, sie würden langes Leben bekommen. Sie bekommen noch nicht das Perfekte, nicht absolute Gesundheit für immer, nicht ewiges Leben, nicht, dass nie irgendeine Art von Unglück passiert. Aber ganz grundsätzlich sollte es ein Volk sein, das im Wohlstand lebt, das keine größeren Krankheiten und Seuchen erlebt, ein Volk, das keine Kriege erlebt, ein Volk, das lange lebt, als Menschen lange leben und auch lange in ihrem Land als Volk lebt. Das ist das, was Gott ihnen gab. Dafür sollten sie aber sehr viele Gebote halten, also in besonderer Weise die 10 Gebote, aber eben auch sehr viele andere trennende Gebote. Wir sind heute in einer anderen Situation. Wir sind nicht das Volk Israel. Keiner von uns ist Jude, meines Wissens nach zumindest. Keiner von uns schafft es, die 10 Gebote zu halten, sodass er Gott sagen könnte, du hast gesagt, jetzt gib mir bitte Gesundheit und langes Leben und Wohlstand. Keiner von uns wird es jemals schaffen. Der neue Bund, den Gott gemacht hat, sagt aus, du hast mich, du bekommst das Leben in Ewigkeit. Aber hier auf der Erde ist uns nicht versprochen, Wohlstand, Gesundheit, langes Leben, kein Unglück und dergleichen zu haben. Das ist uns hier auf dieser Erde nicht versprochen. Gott möchte, dass wir für das ewige Leben vorbereitet werden. Alles, was für uns zum wahrhaftigen geistlich erfüllten Leben auf dieser Erde und das ewige Leben insgesamt dienlich ist, ist gut für uns. Alles, was für unser geistliches Leben schädlich ist oder was für unser ewiges Leben schädlich ist, ist schlecht für uns. Maßstab gut für das Leben, was ist gut für das Leben, was ist schlecht für das Leben, ist bei uns heute nicht der Wohlstand des Lebens, ob wir genug Nahrung haben und dergleichen, sondern ist es für das geistliche Leben förderlich, ist es für das ewige Leben förderlich. Das Bekannteste vielleicht von allem sagt Jesus, ihr sollt euch verleugnen, wer sein Leben verliert, er sagt dort den Begriff Psyche, Seele, wer seine Seele verliert, mit Seele meinten sie damals nicht das biologische Leben, sondern das seelische Eigenleben. Und wir haben das im Deutschen oft auch so. Wir reden manchmal von, ich existiere nur, ich lebe nicht, wenn wir unser Leben nicht für lebenswert erachten. Besonders Menschen, die sehr schwer krank sind und die gerne von diesem Leben erlöst werden wollen, weil sie sagen, das ist kein Leben, so möchte ich nicht einfach nur dahin vegetieren. Und Jesus sagt, wer sein Leben, sein ganzes Wunschleben, seine Träume, sein Denken, das, was sein seelisches, eigenes Wunschleben ausmacht, wer das verliert, um meinetwillen, der wird das Leben, Seele, Psyche, der wird sein seelisches Eigenleben von mir gewinnen. Der wird, mit anderen Worten, wahrhaftige Erfüllung in seinem Leben bekommen. Nicht sein Wunschleben wird erfüllt werden, aber er wird Erfüllung des geistlichen Lebens bekommen. Wer aber sein Leben festhält, seine Seele, sein psychisches Eigenleben festhält, sagt Jesus, der wird es verlieren. Es geht dort nicht um das ewige Leben. Es geht dort um das seelische Leben. Erfüllte Seelenleben. Da schon sagt Gott ziemlich klar, es gibt etwas, was für dein eigentliches, erfülltes Leben, so wie Gott es für den Menschen geschaffen hat, schädlich ist. Und das musst du loslassen. Und es gibt etwas, was gut ist. Und das musst du ergreifen. Und das, was gut ist, ist er, Jesus Christus. Um seinetwillen, nicht um eines Versprechens willen oder um eines Wunschlebens, sondern nur um seinetwillen allein dieses Leben loslassen. Das ist gut für die Erfüllung in deinem Leben. Und das ist sehr interessant. Hier haben wir eine Parallele zwischen der Schöpfung, wie Gott scheidet, und zwischen der Neuschöpfung in unserem Herzen, wie Gott ebenfalls scheidet. Ich habe mich mal hingesetzt bei der Vorbereitung und ich habe auf mich geschaut und überlegt, was hat Gott bei mir eigentlich alles abgetrennt? Eins nach dem anderen. Und da waren Freunde. Freunde, von denen ich mit der Zeit gemerkt habe, sie tun meinem Glaubensleben, meiner Beziehung zu Gott, also das, was mein neues Leben mit einem neuen Herzen ausmacht, sie tun nicht gut. Ich muss mich von ihnen trennen. Ich kann nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringen, weil es für mein Glaubensleben nicht gut ist. Da gab es manchmal andere Dinge in meinem Leben. Es gab verschiedene, von denen ich mich trennen musste. Hobbys, die nicht unbedingt an sich schlecht sind, aber ich wusste, ich hätte die Möglichkeit einer Sportkarriere haben können. Zu dem damaligen Zeitpunkt, und das ist jetzt kein Schablone für alle, vielleicht hätte ich heute auch teilweise anders entschieden, aber zu meinem damaligen Zeitpunkt wusste ich, wenn ich mich jetzt in diese Sportkarriere hineinbringe, dann werde ich nicht mehr die Zeit und die Kraft haben, um sie in die Jugend hineinzustecken. Und ich war damals sehr aktiv in der Jugendarbeit. Ich glaube, damals war Jungschar. Und ich habe mich bewusst getrennt von einer sportlichen Karriere, nicht vom Sport generell, sondern von einer professionelleren sportlichen Karriere, um nicht in die Gefahr zu laufen, zu stark dort gefangen zu sein und das Eigentliche, was für mein geistliches Leben gut ist, zu versäumen. Viele Jahre später hatte ich diese Entscheidung wieder zu treffen. Da war es der Beruf. Ich musste in meinem Beruf überlegen, tut es mir gut oder nicht, wenn ich ein Oberarzt werde? wird es mich nicht in Konkurrenz mit der Gemeinde bringen. Und ich habe bewusst dieses Angebot, Oberarzt zu werden im Krankenhaus, abgelehnt, weil ich wusste, ich habe dort dann Verpflichtungen und das wird mich in Kollision mit meiner Verantwortung in der Gemeinde bringen. Es ist nicht böse, Oberarzt zu werden. Aber für das Leben, für das geistliche Leben in der Gemeinde und der Gemeinde insgesamt wusste ich, das ist nicht gut. Es wird nicht dem Leben förderlich sein. Am Ende habe ich die ganze chirurgische Karriere aufgegeben. Aber es gab auch andere Dinge, die ich aufgeben musste. Ich habe Wünsche aufgegeben. Wünsche, die Gott von mir getrennt hat. Träume, die ich teilweise heute immer noch habe. Ein gewisser Wunsch, wie die Ehe aussieht. So und so möchte ich es gerne haben. Ja, ich habe eine Frau geheiratet, stimmt, aber ich habe noch ein gewisses Wunschleben dazu geheiratet und das hat sie mir nicht ganz erfüllt und ich das ihre auch nicht. Also mussten wir sehr viel darüber nachdenken, worum geht es überhaupt in der Ehe? Und es gab so manch einen Wunsch, den ich begraben habe, weil ich wusste, ich hege Hoffnungen in meine Frau für ein erfülltes Seelenleben, das eigentlich nur Jesus geben kann. Sie ist als sündiger Mensch nicht in der Lage, mir diese Erfüllung zu geben, die ich dachte, von einer hübschen Frau bekommen zu können, von einer guten. Das Gleiche war bei ihr auch. Auch sie hat Träume gehabt, wie sie von einem Mann behandelt und getragen werden möchte, und ich habe diese Träume nicht erfüllt. Und irgendwann erkannte sie, Andreas kann sie nicht erfüllen. Seine Schultern sind nicht dazu gemacht, mir diese Wünsche für ein Eheleben zu erfüllen. Das geht einfach nicht. Und sie musste lernen, die Dinge eben nicht von mir, sondern tatsächlich von Gott zu erwarten und sie von ihm anzunehmen. Natürlich ist das anders. Von Gott ist die Erfüllung eine andere Art, wie sie es von uns ist, von Menschen. Menschen sehen wir, sie spüren wir, Gott sehen wir nicht, ihn fühlen wir nicht körperlich. Und das, da sagen wir uns oft als Menschen, das reicht mir nicht. Ich möchte einen Menschen, den ich sehe, den ich fühle, der mir diese Art Liebe gibt, die ich will. Und dann reicht uns aber diese Liebe, die Gott uns verspricht in seinem Wort, mit der er sagt, ich werde alles in deinem Leben zum Guten trennen und scheiden. Das reicht uns dann nicht aus. Da fehlt uns oft der Glaube. Aber wenn Gott scheidet, wenn Gott in unserem Leben abtrennt, Wünsche abhackt, dann tut er das immer zum Guten für das Leben. Und das tut er in eurem Leben auch. Und wenn ihr Gott nehmt, ohne etwas dazu, sondern nur Gott alleine bekommt, mit seinem ganzen Wesen und Sein, und ihr sagt, ich verzichte auf die Sicherheit für Gesundheit, vielleicht werde ich gesund, vielleicht gibt Gott es mir nicht. Ich verzichte auf Wohlstand oder auf die Sicherheit für Wohlstand. Ich verzichte auf all diese Sicherheiten und ich nehme nur Gott allein mit seinem Wesen. Dann nimmst du ein gutes Wesen, das für dich im Leben immer zum Guten für dein Leben entscheiden wird. Auch wenn er dir Dinge wegnimmt. Und er kann Dinge wegnehmen. Und manchmal ist es hart, was Gott wegnimmt. Manchmal nimmt er uns Freunde. Manchmal nimmt er uns Erfolg. Manchmal nimmt er uns Karriereträume. Manchmal nimmt er uns auch Menschen, auf die wir gebaut und gehofft haben. Manchmal nimmt er sie uns nur inhaltlich, dass wir sagen, auf den kann ich mich nicht mehr verlassen. Das war ein Krückstock, der zerbrochen ist. Manchmal nimmt er uns diese Menschen aber auch vollständig. Dann sind sie in unserem Leben nicht mehr präsent. Sie sind nicht mehr da. Entweder weil sie weggegangen sind oder weil sie gestorben sind. Und Gott nimmt uns die Dinge manchmal, um uns daran zu erinnern, das hat dich von dem guten, ewigen Leben abgelenkt. Und ich muss es dir nehmen, damit du dich wieder auf das Gute konzentrierst, was zum Leben dient. Und deswegen muss ich trennen, scheiden. Und das hat Gott von Anfang an gemacht. Wundert euch nicht, wenn er das bis zum Schluss eures Lebens weitermachen wird. Wie bei der Schöpfung, so auch bei der Neuschöpfung in einem jeden Einzelnen bei euch. Amen. Lasst uns nochmal vor diesem Gott treten, der für uns zum Guten trennt. unser Gott in den Himmeln. Ich bin dir dankbar, Vater, dass du uns noch einmal so wunderbar gezeigt hast, wie du bist. Wir wussten natürlich schon immer alle, dass du auch manchmal Trennungen verursachst und dass es zum Guten ist. Und doch habe ich persönlich dich als einen Gott erkennen können, der heilig ist und der scheidet, der schon von Anfang an in der Schöpfung geschieden hat, getrennt hat, zum Guten für das Leben, hier auf dieser Erde für den Menschen. Aber für uns im geistlichen Leben machst du das genauso weiter. Diese neue Schöpfung, die du uns gegeben hast, die trennst du auch Stück für Stück von all dem ab, was dem guten Charakter von Jesus Christus nicht dient oder was uns von diesem guten Leben bei dir, von diesem ewigen, erfüllten Leben ablenkt, was nur irdisches Leben ist. Ich möchte dir danken, dass du es tust, auch wenn es uns manchmal sehr wehtut und wir auch vieles nicht verstehen und auch manchmal in undankbarer Weise gegen dich rebellieren und ärgerlich sind, wenn wir von den Menschen nicht bekommen, was wir möchten und gar nicht danach fragen, ob es aus deiner Sicht auch gut ist. Danke, dass du dich mir und so gezeigt hast und ich möchte dich bitten, dass du dich jedem Einzelnen zeigst und uns auch zeigst, dass es wirklich glaubenswürdig und vertrauenswürdig ist, in dir immer das Gute zu sehen. Wann immer du etwas scheidest und trennst, du tust es zum Guten, für uns zum Leben. Danke dafür. Amen.